Deutschlandfunk, Kultur heute.
Museen als sogenannte dritte Orte, also soziale Treffpunkte, sind schon länger im Gespräch. Aber wie können Museen die gesamte Gesellschaft ansprechen und abbilden? Darum geht es ab heute in der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes. Wie die Welterbestadt Brügge neue Besucher anziehen will, darum geht es gleich auch. Außerdem Stephen Kings The Shining als Oper, eine Falstaff-Überschreibung am Wiener Burgtheater und das Wiener Staatsballett zeigt amerikanisches Tanztheater. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Das Museum war ursprünglich ein elitärer Ort, eine fürstliche Wunderkammer, in der Herrscher ihre Sammlungen aufbewahrten und vielleicht sogar ein bisschen systematisierten. Zu sehen bekam das nur ein kleiner Kreis. Mit der Emanzipation des Bürgertums änderte sich das zwar, aber bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb das Museum ein heiliger Tempel. Die Hemmschwelle für Menschen, die nicht dem Bildungsbürgertum angehören, ist auch heute noch recht hoch. Dabei gibt es seit einigen Jahren vielfach Initiativen, die Hürden abzubauen, auch mit Angeboten zum Mitmachen. Wie Museen möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ansprechen können, darüber wird seit heute bei der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Münster nachgedacht. Mit dabei ist auch Reinhard Spieler, Direktor des Sprengelmuseums in Hannover und Mitglied des Vorstands im Deutschen Museumsbund. Ich habe ihn gefragt, sind die Besucher heute diverser als noch vor 20 Jahren oder ist da immer noch sehr viel Luft nach oben?
Also ich würde sagen, sie sind definitiv deutlich diverser, aber Luft nach oben ist immer noch, weil sich die Gesellschaft eben in den letzten 20 Jahren auch noch mal massiv verändert hat. Also ich habe noch in Erinnerung, kurz nach der Wende, so Anfang der 90er Jahre, da war das erste Mal die Rede von Multikulti. Und damals war das noch fast so ein amüsierter, fast humoresk gemeinter Begriff für so ein bisschen anarchische Kultur, ist dann aber schnell eigentlich ins Negative gekippt. Und jetzt 30 Jahre später, 35 Jahre später, braucht man gar nicht mehr von Multikulti reden, weil die gesellschaftliche Realität ist einfach so, dass wir in jeder Schulklasse irgendwie eine Vielfalt von Backgrounds haben und wir erstmal die Sprachfragen klären müssen. Das ist längst Realität. Und wenn wir all diese Menschen, die jetzt in den letzten 20, 30 Jahren auch zu uns gekommen sind und hier leben, als Publikum ernst nehmen wollen, dann ist da natürlich noch viel Luft nach oben und wir müssen da auch erst lernen, wie können wir die ansprechen? Was bringen sie für Erfahrungen mit?
Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Museen heute möglichst inklusiv und divers sein wollen. Die Frage ist aber, ob das Museum ja letztlich überhaupt alle repräsentieren kann oder ob genau das letztlich auch wieder ja zwangsläufig neue Ausschlüsse produziert.
Ja, das ist sicherlich so. Also wir können nie allen recht machen, aber wir können schon deutlich mehr tun, um uns zu öffnen. Und es geht ja nicht nur um die Frage jetzt von Migration und kulturellen Backgrounds. Ein Teil der Öffnung der Vielfalt ist natürlich auch Inklusion. Und wie viel können wir da noch mehr machen? Das ist wirklich viel passiert, aber schauen Sie sich einfach mal den Stadtraum an. Vor 40 Jahren gab es keinen einzigen abgesenkten Gehsteig. Das konnten wir machen und das haben wir gemacht. Und die Ampeln sind jetzt mit einer akustischen Schaltung verknüpft. Das ist machbar und so ist es in den Museen auch. Wir haben eben jetzt auch angefangen, wirklich ernsthaft und systematisch nachzudenken. Was können wir tun für BesucherInnen mit besonderen Einschränkungen? Was können wir für ganz junge BesucherInnen tun, für Mütter und kleine Kinder? Was für alte Menschen, vielleicht sogar auch für alte Menschen, die so mobilitätseingeschränkt sind, dass sie gar nicht mehr ins Museum kommen, können wir die auch noch adressieren? Auch das gehört zu unserem Auftrag in einer Gesellschaft, wo wir viele Menschen erreichen wollen.
Es geht ja letztlich auch nicht nur darum, die Menschen ins Museum zu holen, sondern auch im Museum diverser zu werden. Also die Sammlungen sollen verschiedene kulturelle Erfahrungen sichtbarer machen. Dagegen regt sich vor allen Dingen auf konservativer Seite Protest. Aber letztlich war es doch so, dass Sammlungen immer im Fluss waren.
Absolut. Also das ist ja auch der Ansatz jetzt unserer Tagung. Wir wollen eigentlich Mut machen und zeigen, dass Vielfalt eine Stärke ist. Das macht uns interessanter. Wir haben bestimmte Objekte. Und mit jeder neuen Fragestellung wird doch deutlich, wie interessant die Objekte sind, weil sie immer wieder neue Geschichten erzählen können. Und das wollen wir eben auch aktivieren, um möglichst viele Erfahrungen anzusprechen, die Menschen mitbringen. Die Objekte geben es eben oft her. Es geht dann einmal darum, das Personal auch diverser zu machen, um vielleicht das, was wir in der Gesellschaft vorfinden, auch im Haus selber zu haben, um das besser zu verstehen, besser umsetzen zu können. Es gilt dann aber auch, die Objekte entsprechend neu zu sehen. Und das macht definitiv, glaube ich, ein Museum interessanter. Und am Ende würde ich auch sagen, es ist tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Druck, der dahinter steht. Die Boomer, die so um 1964 geborenen, die werden jetzt noch 10, 15 Jahre ins Museum gehen. Wenn das weniger wird, wenn die nicht mehr können, wird sich das Publikum massiv anders darstellen und dann haben wir nicht mehr die Menge, sondern dann müssen wir eben doch gucken von den weniger gewordenen, dass wir da möglichst viele ansprechen können. Sonst wird das nicht funktionieren.
Sagt Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums in Hannover und Vorstandsmitglied im Deutschen Museumsbund. Und jetzt zu einer Stadt, von der man sagen kann, dass sie zumindest im Zentrum sehr museal ist, das belgische Brügge. Der Reichtum aus burgundischen Zeiten ist immer noch sichtbar. Böse gesagt hat Brügge ein ähnliches Problem wie Gent. Es wirkt ein bisschen wie ein mittelalterliches Disneyland und ist in der Hochsaison von Touristen überlaufen. Mit der neuen Kunsthalle Brüsk will die Stadt nun auch ihre moderne Seite zeigen. Zur Eröffnung an diesem Wochenende schlägt das Brüsk eine Brücke vom Mittelalter bis zur zeitgenössischen Kunst. Sabine Oelze hat sich umgesehen.
Leicht zu finden ist sie nicht, die neue Kunsthalle Brüsk. Durch eine schmale Gasse geht es vorbei am Groninger Museum für flämische Kunst. Dann öffnet sich ein Garten und der Blick fällt auf einen langgestreckten Neubau. Viel Glas, Metall, heller Beton, horizontale Fensterbänder. Die Dächer sind abgeschrägt mit angedeuteten Giebeln. Die dunkelgrünen, stromerzeugenden Dachschindeln schimmern je nach Tageszeit wie das Wasser der Kanäle von Brügge.
We didn't want it to give a totally isolated building in the middle of a new park, but we're in the middle of UNESCO World Heritage. It looks really subtle. It's a building that you discover.
Es sei ihm nicht darum gegangen, einen isolierten Museumsbau zu schaffen, sagt Oliver Salens, einer der Architekten. Die Kunsthalle solle sich harmonisch in das historische Stadtbild einfügen. Sie solle entdeckt werden. Im Innern öffnet sich eine riesige Halle, die sogenannte Scala. Beton, Glas, breite Treppen, viel Licht und vor allem viel Fläche, frei zugänglich, auch ohne Eintrittskarte. Ein Café, ein Buchladen, Veranstaltungsräume. Auf den ersten Blick wirkt diese Eingangssituation allerdings fast einschüchternd unbelebt, wie eine Mischung aus Kongresszentrum und Flughafenfoyer.
It's an empty hall at this moment. It is meant to invite people to come here.
Die Leere sei nur vorübergehend, sagt Museumsdirektorin Christel Strubbe. Die Halle sei bewusst offen angelegt, auch um die enormen Besucherströme aufzunehmen, die jedes Jahr nach Brügge kommen. Die Kunsthalle Brüsk soll vieles gleichzeitig sein. Museum, Treffpunkt, Veranstaltungsort und Schaufenster für die kleineren Museen der Stadt. Die Ausstellungssäle liegen im Obergeschoss. Im Treppenhaus dazwischen zwei riesige Wandbilder der Künstlerin Laure Prouveau, 350 Quadratmeter groß, aufgetragen in Freskotechnik. Entstanden ist eine pastellfarbene, comicartige Überfülle aus Brügge-Impressionen. Für Laure Prouveau drückt dieses Wimmelbild aus Kirchtürmen, Pflanzen, Tieren und Figuren das Ideal eines gemeinsamen Miteinanders aus.
It's so dense, it's a wee place, it's between the city and nature and how we connect to one another.
Zur Eröffnung der Kunsthalle treffen außerdem zwei völlig unterschiedliche Ausstellungen aufeinander, untergebracht in den gigantischen 13 Meter hohen Hallen im Obergeschoss. Auf der einen Seite zeigt Refik Anadol seine Installation Latent City, ein KI-generierter Bilderstrom aus öffentlich verfügbaren Daten Brügges. Doch selbst der gigantische LED-Turm, verstärkt durch Spiegel, wirkt hier wie ein digitales Lagerfeuer in einem Flugzeughangar. Direkt gegenüber beginnt die Ausstellung Bigger Picture. Statt digitaler Bilder ist hier Brügges Geschichte zu entdecken, die einer global vernetzten Stadt im Mittelalter.
What we're trying to do with the bigger picture is to focus on Bruges, but explain how Bruges has been connected into lots of different networks and worlds since it's first mentioned in around about the year 850.
Brügge, sagt der britische Historiker und Kurator Peter Frankopan, sei im Mittelalter keine nordeuropäische Provinzstadt gewesen, sondern ein Knotenpunkt globaler Netzwerke. Die Ausstellung erzählt das beeindruckend anhand von einzelnen Objekten. Eine merowingische Haarspange, gefunden in der Gegend um Brügge, ein Gemälde von Hans Memling, dessen Pigmente aus dem Orient kamen. Pilger, Kreuzfahrer und Händler verbanden Brügge mit Jerusalem, dem Mittelmeerraum und der islamischen Welt. Noch einmal Direktorin Christel Struppe.
Both exhibitions start from Bruges. From the city, from the archives, from the museum collections.
Brüsk ist kein neues Wahrzeichen für Brügge. Einen Bilbao-Effekt braucht die flämische Stadt mit ihren Touristenmassen ohnehin nicht. Vielleicht liegt die Stärke dieses Hauses gerade darin. Brüsk ist vor allem eine Mehrzweckhalle, die sich unterordnet und verschiedene Funktionen übernehmen soll. Leider wirkt sie hier mitten im engen Zentrum ein bisschen überdimensioniert.
Sabine Oelze über die neue Kunsthalle Brüsk in der belgischen Stadt Brügge. Der Roman The Shining von Stephen King ist auch durch die Verfilmung von Stanley Kubrick sehr bekannt. Jack Nicholson als axtschwingender Familienvater in einem eingeschneiten Berghotel, der auf eine Tür einhämmert. Diese Szene hat sich vermutlich in viele Köpfe eingebrannt. Die Familie mit kleinem Sohn hält im für die Wintermonate geschlossenen Hotel die Stellung. Allein sind sie aber scheinbar nicht, denn immer wieder tauchen andere Menschen auf und zumindest für den Vater verschwimmen Wahn und Wahrheit immer mehr. Vor einigen Jahren hat der US-amerikanische Komponist Paul Morabeck aus dem Stoff eine Oper gemacht. Gestern wurde The Shining zum ersten Mal in Europa inszeniert, am Staatstheater Regensburg von Sebastian Ritschel. Unsere Musikkritikerin Franziska Stürz hat sich das mit guten Nerven wahrscheinlich angeschaut. Franziska, ein Horror-Thriller als Oper, was will denn diese Version von The Shining in Regensburg erzählen?
Also auf alle Fälle möchte sie dem Roman von Stephen King erstmal gerecht werden. Es gab vor dieser europäischen Erstaufführung auch ein Gespräch mit Intendant und Regisseur Sebastian Ritschel, gemeinsam mit dem Librettisten Mark Campbell und eben Komponist Paul Moravec. Und ja, da wurde eben betont, dass Stephen King ja über die Verfilmung gar nicht glücklich war, dann auch erstmal reglementiert hat, dass mit seinem Stoff nichts weiter mehr angestellt werden soll, was ihn so vielleicht verfälscht oder anders liest. Dabei war ja der Film auch dann ein eigenes Meisterwerk. Es gibt also Auflagen, da dürfen Elemente aus dem Film nicht vorkommen jetzt in der Inszenierung. Zum Beispiel diese Axt, ja, die ist eben Kubrick. Und deswegen geht es in der Oper erstmal ganz stark um diese Familie, also den Kampf der Familie, um dieses Glück, das sie suchen, um ehelichen und elterlichen Zusammenhalt gegen ja diese anderen bösen Mächte, die da eben wirken und die natürlich vor allen Dingen bei Jack, dem Vater, im Kopf stattfinden. Also das ist ein anderer Charakter auch in der Oper. Der ringt mit sich, der ist sehr ambivalent, der ist auch verletzlich und braucht einen tollen Darsteller und Sänger. Und das war in Regensburg Karl Rumstadt. Der hat mich absolut überwältigt in dieser Rolle. Und vielleicht hören wir ihn mal mit einem Ausschnitt aus seiner großen Soloszene am Anfang des zweiten Aktes.
Musik aus der Oper The Shining. Wahn und Wirklichkeit, ich habe das vorhin schon mal gesagt, vermischen sich ja in dieser Geschichte. The Shining, Tote und Geister tauchen auf. Wie wird das auf der Bühne dargestellt?
Ja, das ist auch wirklich meisterhaft gelöst in Regensburg von Sebastian Ritschel und seinem Bühnenbildner Sam Matwa. Also das ist tollste Technik, die alles, was das Regensburger Staatstheater, das es ja jetzt ist, zu bieten hat, wird da genutzt. Die Drehbühne, die Hebebühne. Es ist ein Hotelgebäude, das weiß ist und darauf wird projiziert. Also es gibt eben auch Videoprojektionen mit dieser grandiosen Berglandschaft. Dann gibt es ja einen Schneesturm und am Schluss auch nochmal eine ganz ganz andere Schlussszene in einem anderen Setting. Und das ermöglichen eben diese Videoprojektionen. Sehr, sehr schnelle Perspektivwechsel, auch durch die Drehbühne, die Räume. Es geht ja wirklich vom Heizkeller bis in die Hotelzimmer, hinter denen sich dann auch eben gruselige Dinge verbergen, die dem kleinen Sohn da begegnet. Der ist ja mit dieser telepathischen Gabe versehen. Das wird durch Lichtregie gezeigt. Dann trifft er den Koch, Mr. Halloran, der diese Gabe auch hat. Und das sieht man durch die Kostüme von Barbara Blaschke. Also da sind wirklich alle Register gezogen der Inszenierungskunst, die den Zuschauenden da voll hineinziehen in diese Geschichte. Man ist wahnsinnig nah dran. Und es ist letztendlich aber von Anfang bis Ende eine richtig opulente und virtuose große Show.
Das klingt schon mal wie eine Empfehlung, aber ich würde jetzt doch ganz gerne nochmal über die Musik gesondert sprechen. Mhm. Der Filmregisseur Stanley Kubrick, der hatte mit seiner Musikauswahl zum Film eigentlich immer ein gutes Händchen, um die Geschichte auch musikalisch zu erzählen. Jetzt haben wir gerade einen Ausschnitt aus der Oper gehört. Ist das so die Tonlage, in der Moravec den Horror in Töne fasst?
Nee, das ist ganz also variabel. Ja. Also die beiden haben auch gesagt, sie sind begeistert von diesem Film und der Musik. Aber also Moravec ist auch bekennender Wagner-Fan und hat Leitmotive verwendet für die Charaktere und Stimmungen. Und dann zitiert er aber auch aus verschiedenen Musikstilen. Also wir haben da so 40er-Jahre-Tanzmusik, wenn es in die Vergangenheit geht und diese Geister aus der Vergangenheit auftauchen. Dann die Mutter, die Wendy, hat große emotionale Ausbrüche. Das ist dann richtig hochromantisch, dann wird es aber auch manchmal hysterisch und klingt mehr nach Richard Strauss und Elektra. Also wir sind da wirklich zwischen Musical, Filmmusik und dann auch also durchaus mal atonal und schrill. Es ist eine große Bandbreite und das hat Stefan Weselka mit dem Philharmonischen Orchester wirklich super rübergebracht. Also das gab am Schluss einfach stehende Ovationen und große Begeisterung.
Franziska Stürz über die europäische Erstaufführung der Oper The Shining nach Stephen King zu sehen am Staatstheater Regensburg. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Shakespeares Falstaff aus Heinrich IV. Ist eine ganz andere Figur als Jack aus The Shining, eher ein bisschen lächerlich. Er prahlt, frisst und trinkt, das allerdings hat er mit Jack gemeinsam, ist feige, redegewandt und schamlos opportunistisch. Der österreichische Dramatiker Ewart Palmitzhofer hat diese Figur mit Blick auf die Gegenwart für sein neues Stück St. Falstaff überschrieben. Es geht um die Verrohung der Politik und die Konsequenzen für die Menschen. In Deutschland wurde das Stück schon mehrfach gezeigt, gestern zum ersten Mal auch in Österreich, am Wiener Burgtheater in der Regie von Karin Henkel. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel berichtet.
Auf dem Wiener Rathausplatz erstrahlt schon das Eurovision Village in schillerndem Violett. Die Sonne scheint, es herrscht das Wetter für einen lauen Frühsommerabend im Freien. Doch bevor die Song Contest-Woche feierlich eröffnet wird, steht gegenüber im Burgtheater die letzte große Premiere der Saison an. Karin Henkel hat die österreichische Erstaufführung von Ewald Palmitzhofers Shakespeare-Überschreibung St. Falstaff inszeniert. So geht es also aus dem Hellen ins Dunkle. Thilo Reuter hat einen Raum praktisch ganz in Schwarz-Weiß entworfen, wie Bilder einer Überwachungskamera oder noch naheliegender Röntgenbilder. Die Bühne rahmt das gigantische Gerippe eines Brustkorbs, unter dem sich die Polit-Tragödie abspielt. Rechts im Vordergrund stapeln sich einige Bildschirme, auf denen, schwarz-weiß natürlich, die analogen Assoziationen nochmals gedoppelt werden. Augen, denen nichts entgeht, Überwachungsbilder. Sezierende Blicke, die unter die Haut gehen, Röntgenaufnahmen. Dazu hin und wieder ein paar ulkige Avatare. Denn Palmitzhofers Stück spielt, auch wenn die ironisch-nobel stilisierte Sprachpartitur es nicht auf den ersten Moment erkennen lässt, in unserer heutigen Zeit der Tracker, Handys und Videotelefonie. Davon abgesehen ist der Raum weitgehend leer. Ein paar Gerüste und rollbare Podeste erwecken den Eindruck des Unfertigen, einer Probensituation. Hier kommt das Ensemble anfangs zusammen und verlautbart nach der Art eines Shakespeare-Prologs, es werde nun diese Geschichte darbringen. Es sind nur 6, nicht wie vom Autor angeboten 8 SpielerInnen, diese aber zum Teil richtige Stars. Bibiana Beglau etwa, Maria Happel und in der Titelrolle des John Falstaff Birgit Minichmeier, bewährte Darstellerin überzeugender Dauertrunkenheit. Falstaff, ein Säufer und Vielfraß, stolpert nachts auf der Toilette seines Stammclubs über den bewusstlosen Harry, einen Jüngling, gespielt von Burg-Neuzugang Tristan Witzel, und rettet ihm das Leben, verliebt sich daraufhin ein bisschen in ihn. Harry ist, wie sich herausstellt, der illegitime Sohn des aktuell autoritär regierenden Königs Heinz, gespielt von Maria Happel. Der ist sterbenskrank und überlegt, ob er Harry oder lieber den Percy-Sohn als Nachfolger aufbauen soll. Diesen gibt Bibiana Beglau als engstirniges, minderbemitteltes Büblein, das seinen Haarenfluss nicht unter Kontrolle hat. Der Kontrast zwischen Staatstragendem und Derbem regiert Palmitzhofers Text, zwischen Körperflüssigkeiten und den großen Themen der Zeit. Autoritarismus, Überforderung mit der Digitalität, egomanische Figuren und ihr Wunsch nach ewigem Leben. Das Stück bringt alles mit, was man sich von einem zeitgenössischen Drama wünscht. Es ist sprachlich ausgefeilt, aber dennoch sprechbar. Und statt dass nur Thesen vorgetragen werden, passiert auf der Bühne ganz schön viel. Kämpfe und Morde, Liebe und Intrige, Blut und Kotze. Das souveräne Ensemble, neben den bereits genannten auch Tim Wertz und Oliver Nägele, macht einen mehr als anständigen Job. Dennoch will es der Aufführung nie so recht gelingen, dem schönen Wetter Konkurrenz zu machen. Vielleicht, weil Regisseurin Karin Henkel angesichts der strengen Sprachpartitur der Vorlage ihre Stärken nicht ausspielen kann. In Henkels besten Inszenierungen gelang ihr die Verdichtung von klassischen Stoffen durch überraschende Bilder und Figureninterpretationen. Zuletzt experimentierte sie gern mit diskursiven Formen. Das alles geht hier nicht. Soll doch ein neuer Text einem Publikum präsentiert werden. Noch dazu an der Burg, jenem Theater, das dem Autor Ewald Palmitzhofer vor 11 Jahren seine erste Einladung zum Theatertreffen mit Die Unverheiratete bescherte. Während die Uraufführungsinszenierung am Münchner Residenztheater das Stück durch ein sinnliches und variables Bühnensetting emphatisch unterstützte, umgibt Henkel es eher mit statischer Abstraktion. Das verhindert eine richtige Sogwirkung. Schlecht ist die Inszenierung aber keineswegs. Gut möglich also, dass ein weniger sommerverträumtes Publikum an einem anderen Tag sich durchaus in die Handlung hineinziehen lässt.
Martin Thomas Pesel über St. Falstaff am Wiener Burgtheater, inszeniert von Karin Henkel. Und in Wien gab es auch eine Tanzpremiere. American Signatures ist ein neuer Ballettabend an der Volksoper, wo die Italienerin Alessandra Ferri, ehemals Prima Ballerina an der Mailänder Scala, für ihre erste Spielzeit verantwortlich ist. Ferri war davor 22 Jahre als erste Solistin beim American Ballet und kennt sich mit der amerikanischen Tanzszene bestens aus. Der Abend American Signatures mit dem Wiener Staatsballett umfasst 4 Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert und Wiebke Hüster hat sich das an der Volksoper in Wien angeschaut.
Vier Paare in bester Laune. Die Frauen in farbigen, ärmellosen Kleidern mit kurzen, schwingenden Röcken und passenden Zopfgummis. Die Männer in weißen Schläppchen und Socken, schwarzen Beintrikots und verschiedenfarbigen T-Shirts. Es ist eine Mischung aus Kostüm und Trainings- oder Probenkleidung. Der Hintergrund ist in einem matten, schwarz-schmutzigen Tiefblau ausgeleuchtet. Es ist ein Bild mit Tiefe, mit Perspektive. Robins 1945 entstandenes Interplay zur gleichnamigen Musik für Klavier und Orchester von Morton Gold. Robbins wählt diese zweidimensionale Abstraktion, um den Ton zu setzen für die verspielten, lässigen, zueinander und wieder voneinander wegströmenden Begegnungen der Paare zu 8. Sie bilden Kreise um die Tanzfläche, um den Solisten in der Mitte Platz zu machen, wie bei Volkstänzen in der Scheune, wie in einer Jazzbar oder wie bei den Hip-Hop-Battles heute. Robins Liebe zum Broadway, zum Musical, ließ ihn das Ansteckende, Mitreißende der großen Shows in das Ballett eintragen. Die Porträtkunst des Choreografen, die in Dances at a Gathering später in ihrer Intensität und Melancholie an Tschechows Dramen erinnert, ist 1945 noch nicht zu sehen. Aber die Natürlichkeit des Umgangs miteinander auf der Bühne ist bereits da. Pam Tanowitz entstammt dieser amerikanischen Schule abstrakten Tanzes. Sie hat die Stile von Balanchine, Robbins und vor allem Merce Cunningham studiert. Das sieht man ihrem Dispatch-Duet von 2022 für einen Mann und eine Frau auf Spitzenschuhen an. Ihre Syntax aber ist das ungewöhnlichste und brillanteste, was man im Moment im Ballett der Gegenwart erleben kann. Ihr Paar trägt weiße Ganztrikots, deren Brust und Schulter in Schwarz beim Mann und in Rot bei der Frau vom Weiß abstechen wie ein kleines Cape. Das gibt dem Paar die Sportlichkeit und passt zu der Virtuosität ihrer Anstrengungen. Nichts wirkt gekünstelt und nichts konventionell. Jede Bewegungsphase geht anders aus, als man denkt. Er dreht à la seconde, lässt aber allmählich das nach rechts 90 Grad gehaltene Spielbein absinken und die Drehung austrudeln wie einen müden Kreisel. Er führt die auf Spitze in Balance stehende Ballerina en promenade, aber gebückt wie ein Zwerg, der einen Schatz hebt. Das ist geheimnisvoll und manchmal komödiantisch, aber auf eine intellektuelle und mysteriöse und umwerfend schöne Weise. Was diese beiden überlegenen, echten Signaturstücke mit den anderen beiden Werken des Programms zu tun haben, erschließt sich nicht. La Lubovichs Duett Each in Their Own Time für zwei sinnlich sensible, in Leinen gekleidete Männer lässt Klaviermusik von Johannes Brahms zum Hintergrund einer weich gezeichneten und etwas langweiligen Zärtlichkeit werden. Und Jessica Langs Gruppenstück Let Me Mingle Tears With Thee zu Pergolesis Stabat Mater ist so offensichtlich vordergründig damit beschäftigt, das Leiden der Mutter Christi elegant aussehen zu lassen, dass es wirklich an die Substanz der religiösen Musik geht. Wenn man sein Gesicht wieder und wieder in den Händen birgt, auf dem Körper eines am Boden liegenden niederkniet oder ständig flehentliche Blicke unter Schleiern hervorschickt, ist das noch lange kein adäquater Ausdruck, noch lange kein Tanz von Schmerz und Trauer. Es benutzt und dekoriert eine zutiefst nahegehende Musik.
Wiebke Hüster über American Signatures, ein neuer Ballettabend an der Wiener Volksoper. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises an Christopher Clark in Frankfurt gesprochen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Die Verleihung hat Bundespräsident Steinmeier für einen Appell genutzt. Er will, dass endlich in Frankfurt das Haus der Demokratie gebaut wird. Seit 2020 herrsche zwischen Bund, Hessen und der Stadt Frankfurt Einigkeit, dass die Paulskirche, in der 1848 die erste deutsche Nationalversammlung tagte, zu einem Erinnerungs- und Lernort für die Demokratie werden solle. Er mahnte an, dass für das künftige Haus der Demokratie jetzt eine gemeinsame Trägerstiftung von Bund, Land und Stadt Frankfurt geschaffen werden sollte und man endlich verbindlich werden und einen Anfang machen sollte. Das Haus der Demokratie soll in der Nähe der Paulskirche als Ergänzung errichtet werden. Der genaue Standort und die Gestaltung sind noch unklar. Der in Cambridge lehrende Sir Christopher Clark wurde als mitreißender Erzähler von Geschichte mit dem Börne-Preis ausgezeichnet. Laut Vorstand erklärt er uns unbefangen, wie wir wurden, was wir sind und was aus uns werden kann. Clark ist unter anderem für sein Werk Die Schlafwandler bekannt. Darin geht es darum, wie die europäischen Großmächte 1914 in den Ersten Weltkrieg schlitterten. In Frankfurt sprach er auch darüber, warum heute die Stimmen von Historikern so gefragt sind.
Wir befinden uns in einer Zeit der Unsicherheit, die Verflüssigung der Politik. Die alten Volksparteien, die haben nicht mehr den Stand, den sie früher hatten. Die Menschen schauen nach neuen Orientierungen, wissen nicht, was als nächstes kommt. Es gibt zwar viel Turbulenz und Wandel, aber ohne ein gemeinsames Gefühl für die Fahrtrichtung.
Ludwig-Börne-Preisträger Christopher Clark. Das 35. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin geht heute zu Ende. Es zählte 18.000 Besucher. Wegen des großen Zuspruchs mussten nach Festivalangaben mehrere Kino-Zusatzvorführungen von DEFA-Film gegeben werden, in denen unter anderem Schauspieler Armin Müller-Stahl mitwirkte. Für sein Lebenswerk bekam der 95-jährige Schauspieler am Abend den Ehrenpreis Goldener Ochse von Ministerpräsidentin Schwesig überreicht. Ochsen sind Teil des Landeswappens. Armin Müller-Stahl hat in dutzenden Filmen in der Deutschen Demokratischen Republik, nach 1980 in der Bundesrepublik Deutschland und in Hollywood mitgespielt. Er sagte gestern in Schwerin:
Ich habe in meinem Leben schon einige Auszeichnung für mein Lebenswerk erhalten. Und immer verkehrt, immer zu früh. Ich war mit meinem Lebenswerk noch nie fertig. Dieser goldene Ochsel hat ein großes Zeitgefühl. Er kommt zur rechten Zeit. Und wenn man 96 Jahre wird, dann sollte man mit seinem Lebenswerk auch zum Ende kommen.
Armin Müller-Stahl in Schwerin. Der Hauptpreis Fliegender Ochse beim Filmkunstfest MV ging an den Spielfilm Our Girls von Regisseur Mike van Diem. In ihm geht es um Spannungen zwischen zwei befreundeten Paaren.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hübert. Was hinter der Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin steckt, der vom Ende der Ukraine-Angelegenheit spricht, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.